Nutzen steht im Vordergrund. Da gibt es gar keine Diskussion. Ja, dazu muss man richtig hart trainieren, weil die kommen mit geballter Kraft, die Regularien, und deswegen ist das Training unheimlich wichtig.
Der Medizinprodukte-Talk.
Wir müssen weg von diesem Dokumentendenken.
Ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Brockmann.
PMS ist der Deckel über allem. Weil keiner da ist, der sich drum kümmern kann.
Hallo Claudia.
Hallo Jörg, wie geht's?
Man kann nicht genug klagen.
Ja, aber es gibt doch so viele Gründe zum Feiern.
Das stimmt. Wir haben ja schon alleine zwei.
Gerade jetzt diesen Sommer, denn unser Podcast feiert ja jetzt seinen zweiten Geburtstag. Kannst du dich noch erinnern, die erste Aufzeichnung? Ich glaube, das war auch im Juni.
Die erste Aufzeichnung? Oh, warte, das war, glaube ich, Mitte, Ende Juni, irgendwie so um den 20. Juni rum. Da saßen wir doch bei dir im Proberaum.
Ich muss leider sagen, wir haben den Proberaum nicht mehr. Wir sind jetzt umgezogen. Und der zweite Grund zum Feiern, wobei ich nicht weiß, ob es wirklich ein Grund zum Feiern ist, ist vielleicht auch eher was zum Heulen, auf jeden Fall irgendwas, was man zelebrieren könnte, ist, dass die Übergangsphase der MDR ja geendet ist.
Richtig. Die Hersteller, die sich mit Bestandsprodukten beschäftigen, die schon unter MDD in Verkehr gebracht wurden, die mussten ja bis zum 26. Mai ihren Antrag bei einer benannten Stelle gestellt haben für die Zertifizierung nach MDR.
Ich würde ja schon gern wissen, wie groß die Dunkelziffer ist von den Unternehmen, die es verschlafen haben, sich mit der MDR auseinanderzusetzen oder die es vielleicht sogar komplett aussitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da einige gibt.
Das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, da kommst du sehr, sehr schlecht an Daten.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht wissen die Stellen irgendwas. Egal, wir reden dann komplett am Thema vorbei. Wir haben heute nämlich das Thema klinische Bewertung. Klinische Bewertung. Das ist auch so ein Thema, was für viele Leute unsagbar viele Fragen aufwirft, weil es im Vergleich zu dem anderen Kram, den man so macht als Regulatory Affairs Manager oder Qualitätsmanager, bedarf das Verfassen der klinischen Bewertung doch eine andere Herangehensweise, weil man nämlich Erfahrungen braucht im Medical Writing und das kann man nicht so gut über Prozesse steuern. Und dafür haben wir heute zu Gast Florian. Florian, stell dich doch gerne mal vor.
Ja, ich bin Florian Tolkmet, komme aus der Medizintechnikbranche, habe das also von Anfang an direkt mit dem Studium schon angefangen, habe dann eine Zeit lang in der Entwicklung gearbeitet mit Fokus auf Einmalprodukten und Implantaten. Da sind einige gute Ideen und auch ein paar Patente bei rausgekommen. Die haben wir teilweise in Lizenz gegeben, teilweise an die Hersteller verkauft. Dann kam ganz schnell immer der Wunsch, Mensch, wie sieht's denn mit der technischen Doku dazu aus? Die brauchen wir ja auch, wenn wir die Produkte dann mal in Verkehr bringen wollen. Und dann haben wir uns mit diesen Anforderungen auch beschäftigt und haben zusammen mit den Produktideen dann auch die Doku mitgeliefert. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte zum Thema klinische Bewertung. Das hat sich so über die Jahre zu meinem Lieblingsthema entwickelt. Damals, als das erste MedDev-Dokument dazu rauskam, das war in 2003, da waren wir so gefühlt die Ersten, die sich überhaupt damit beschäftigt haben. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Mein damaliger Chef, der fand diesen ganzen regulatorischen Papierkram viel zu langweilig und hat gesagt, das sollen mal lieber andere machen. Und ich fand es irgendwie cool und habe gedacht, Mensch, eigentlich macht mir das Spaß, möchte ich gerne weitermachen. Und dann bin ich von dort aus in die Dienstleistungs-Beratungsindustrie gewechselt, habe bei einem Unternehmen, was damals dann frisch gegründet wurde, somit das Team aufgebaut, zwischendurch auch nochmal ein bisschen Herstellerluft geschnuppert, wo ich 2 Jahre lang den Bereich Regulatory geleitet habe, aber ganz schnell gemerkt, ich bin eher der Beratertyp, also wieder zurück in die Beratung. Da bin ich jetzt über die letzten Jahre auch geblieben, erst als Freiberufler, dann seit etwa 2018 mit der Firma ProLiance. Und wir sind jetzt ein knapp 20-köpfiges Team, verteilt über Deutschland und auch über die Grenzen hinaus. Und alle arbeiten aus dem Homeoffice und wir unterstützen Hersteller speziell so im Bereich klinische Bewertung. Und weil mir das alleine zu langweilig ist, kann man vielleicht sagen, mache ich auch noch etwas so im Bereich Netzwerken und bin da bei dem Reps Deutschland im Vorstand. Da versuchen wir Leute zusammenzubringen, darüber sprechen wir aber nachher auch nochmal. Und Normarbeit mache ich, da bin ich im Bereich der klinischen Bewertung auch aktiv.
Du hast gesagt, dass du für dich festgestellt hast, dass du auf der Beraterseite besser aufgehoben bist. Wie hast du das gemerkt?
Als ich bei dem Hersteller war, da hatte ich mit den Produkten, die der Hersteller hergestellt hat, zu tun und immer mit den gleichen Leuten in den anderen Abteilungen, mit denen ich mich halt tagtäglich rumgeschlagen habe. Ich kannte das Dienstleistungsberatungsbusiness von der Firma, wo ich vorher war, schon und habe gemerkt, das macht mir einfach viel, viel mehr Spaß. Da ist mehr Action drin. Da habe ich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Produkten zu tun. Und dann habe ich überlegt, ob ich jetzt bei dem Hersteller weiter bleiben möchte und die nächsten, keine Ahnung wie viele Jahre, immer die gleichen Produkte vor der Nase haben möchte. Und habe entschieden, nee, das ist nichts für mich. Ich brauche wirklich mehr Bewegung um mich rum und mir macht es einfach Spaß, mit Menschen zu tun zu haben und auch immer wieder neue Produkte zu sehen und mich in Dinge einzuarbeiten.
Ich möchte die These herausstellen, dass wenn man in der Beratung tätig ist, dass die Zusammenarbeit intern als auch extern viel konstruktiver ist, als wenn man direkt für den Hersteller arbeitet. Würdest du dem zustimmen?
Grundsätzlich würde ich das schon. Ich möchte aber jetzt nicht irgendwie einem Hersteller oder einem Menschen, der bei einem Hersteller arbeitet, sagen, hey, ihr seid nicht produktiv, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen den Strukturen in Firmen geschuldet. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man als Dienstleister unterwegs ist, auf jeden Fall immer ganz, ganz klare Projekte vor Augen hat und Ziele, in der Regel Deadlines und Dinge müssen fertig werden. Ja, das treibt einen mehr an und deswegen arbeitet man, glaube ich, schneller voran. Und wenn man dann im Team bei einem Dienstleister zusammenarbeitet, dann hat man da auch ein gemeinsames Ziel und sieht zu, dass man die Dinge fertig kriegt.
Ich denke auch, dass es ein wesentlicher Faktor ist, wenn man bei einem Hersteller arbeitet und immer nur dieselben Produkte vor der Nase hat, die Abwechslung fehlt. Ich denke, Florian, so wie du es gesagt hast, du bist auch ein Mensch, der unbedingt diese Abwechslung braucht.
Ja, ich meine, man spricht ja auch von der Betriebsblindheit. Klar, wenn du immer mit den gleichen Sachen zu tun hast und immer mit den gleichen Leuten, da fehlt dann die Inspiration von außen und mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Deswegen finde ich, gerade wenn man bei einem Hersteller arbeitet, dass es total wichtig ist, dass man irgendwie auch mal zu Weiterbildungsmaßnahmen geht, dass man sich mit Leuten von anderen Herstellern austauscht oder dann auch mal die Berater reinholt, die haben diese Perspektive, die man selbst nicht hat, ins Haus bringen. Mhm.
Da sind wir fast schon bei der Überleitung zu dem Thema, das wir in der zweiten Hälfte des Podcasts ansprechen wollten, nämlich die Netzwerke. Aber jetzt reden wir erstmal über die klinische Bewertung. Eigentlich möchte ich nicht wissen, was eine gute klinische Bewertung ausmacht, denn die Anforderungen, die man alle erfüllen muss, die sind ja vorgegeben. Nach bestem Vorbild kann man es, also mit maximalem Aufwand kriegt man das hin. Das Problem ist ja meistens, dass die Ressourcen fehlen. Aber ich würde erstmal die Frage ganz anders stellen. Was macht für dich eine richtig schlechte klinische Bewertung aus?
Ein Sammelsurium an Daten, die man in verschiedenen Quellen zusammengesucht hat und ohne Liebe in Dokumente reingepresst hat und das im Grunde genommen überhaupt gar keinen roten Faden hat, nicht lesbar ist und wenn einfach keine Story erzählt wird. Und wenn man die Dokumente in die Hand nimmt, schon weiß, hey, der Arme, der sich da hinterher durchkämpfen muss, der wird unheimlich Probleme haben und wird das alles gar nicht nachvollziehen können.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du damals bei der Revisionierung der MEDEF 271 von 3 auf 4 mit dabei gewesen bist, das begleitet hast. Die hat ja zu seiner Zeit die Branche in Angst und Schrecken versetzt aufgrund der riesigen Anforderungen. Ist die MDR in ihren Anforderungen an klinische Daten wirklich schlimmer als damals die MEDEF zu der Zeit? Wie ist da dein Blickwinkel?
Ich kann sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil ich habe nicht nur die Umstellung von Revision 3 auf 4 mitgemacht, sondern auch schon von der Version von 2003, was eigentlich das erste MEDEF-Dokument war. Und dann kam, ich glaube 2009 war das, die Revision 3 raus. Und das gab ehrlich gesagt schon einen ziemlichen Boost für das Thema klinische Bewertung. Und da haben wir auch ziemlich vielen Herstellern schon helfen können, die das nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Wenn man da nochmal zurückdenkt, die ersten klinischen Bewertungen, die ich so gesehen habe, die andere Leute verfasst hatten, das waren teilweise so 5-6 Seiten, wo wirklich nichts dokumentiert war, wo man gesucht hat. Und das war meistens wirklich persönliche Meinung, was da jemand zusammengeschrieben hatte. Mhm. dann von Revision 3 auf Revision 4. Das hat wirklich nochmal eine Schippe obendrauf gelegt, muss man sagen. Auch das Thema Äquivalenz ist da ja schon verschärft worden. Und da kann man sogar sagen, da gebe ich dir recht, Claudia, da war das MedDev-Dokument sogar schärfer als das, was in der MDR steht. Und man hat da ja sogar wieder ein bisschen abgemildert. Nichtsdestotrotz sind insgesamt die Anforderungen, die die MDR mitgebracht hat, dann nochmal ein bisschen was on top, weil gerade so im Bereich der Planung der klinischen Bewertung halt durch die MDR dann nochmal was dazugekommen ist, was man so aus MedDev eigentlich nicht rauslesen konnte. Das macht nach wie vor Herstellern ganz schön zu schaffen und wir kriegen immer wieder Abweichungsberichte von benannten Stellen, wo wir dann sehen, da hat es jemand noch nicht so richtig verstanden, da muss nochmal intensiv nachgearbeitet werden.
Was ist dein Eindruck? Womit tun sich die Hersteller besonders schwer?
Da kann man sich die Liste, die in der MDR in dem Anhang 14 steht, unter der Überschrift Clinical Evaluation Plan mal vornehmen. Da ist so eine Liste von Bullet Points und man kann fast sagen, jeder Bullet Point taucht immer wieder auf. Da sind dann vielleicht 2, 3, die nochmal besonders häufig auftauchen, aber im Grunde genommen sind es fast alle, die standardmäßig immer wieder in den Abweichungsberichten drinstehen. Und ich denke, das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass diese Liste genauso in dem MDCG 2020-13 drinsteht, was ja das Template für den sogenannten Clinical Evaluation Assessment Report bei den benannten Stellen ist. Und die gehen dann durch die Dokumentation der Hersteller durch und müssen da ihre Häkchen setzen. Wenn sie die Punkte nicht finden, dann ist das häufig gleich eine Abweichung. Und dann kommt wieder dazu, dass diese Bullet Points, die in der MDR stehen, naja, sagen wir es mal so, ein bisschen unverständlich geschrieben sind, dass man vielleicht nicht auf Anhieb versteht, was man denn da eigentlich machen soll. Ich glaube, so geht es aber sowohl den Leuten bei den Herstellern als auch den Leuten bei der benannten Stelle. Das heißt, da sitzt zuerst mal jemand, der weiß nicht genau, was er machen soll, schreibt dann da irgendwas hin und dann liest jemand was, wo er auch nicht so genau weiß, was damit gemeint ist. Und dann entstehen Interpretationen und Rückfragen und dann landen solche Sachen halt in den Abweichungsberichten.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ich habe das Gefühl, manche Menschen vergessen auch bei der klinischen Bewertung, wer die eigentlich liest. Dass es nämlich nicht jemand ist, der jetzt ein riesen Technikfreak ist und die ganze technische Dokumentation vielleicht vorliegen hat, sondern im Zweifel sind es eben Mediziner, die auch nur die klinische Bewertung vor sich liegen haben und gar nicht sich in diese technischen Details verlieren wollen oder müssen, sondern einfach nur auf die Patientensicherheit gucken und was für klinische Daten da sind. Wenn Dokumente da referenziert werden, die aber gar nicht im Anhang sind von der klinischen Bewertung, dann fordern die die nach und haben die Daten einfach nicht.
Ja, absolut. Und also ich denke, es sind ja auch nicht nur Mediziner bei den benannten Stellen, die die klinischen Bewertungen unter die Lupe nehmen, aber es sind halt auch relativ viele Leute, die noch ziemlich frisch dabei sind und die auch erstmal sozusagen ankommen müssen in dieser Welt. Wir prüfen jetzt hier technische Doku, klinische Bewertung und so weiter. Und wenn die dann halt diese Checklisten vorgesetzt bekommen und damit arbeiten sollen, ja, dann ist ja klar, dass sie sich auch sehr, sehr eng daran halten und häufig vielleicht auch das ganz, ganz tiefe Produktverständnis noch gar nicht unbedingt da ist. Und deswegen gehört auch immer mit dazu, dass man diese Story miterzählt und den Leser erstmal abholt, so wo geht denn die Reise hier hin? Das ist häufig bei den Autoren der klinischen Bewertungsdokumentation verinnerlicht. Da kann sicherlich noch viel gelernt werden.
Ich glaube, es wäre total sinnvoll, wenn alle, die in dem Bereich mal irgendwas zu tun haben, einfach mal rotieren würden. Jeder sollte mal bei einem Hersteller gewesen sein, damit man auch einfach mal sieht, wie findet so eine Produktion statt, wie läuft so eine interne Zusammenarbeit. Und jeder sollte auch mal solche Dokumente, gerade wie die klinische Bewertung, gereviewt haben. Eine, die besonders gut ist, eine, die schlecht ist. Einfach um mal zu sehen, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Ich glaube, das würde uns in der Branche ganz gut voranbringen.
Ja, das wäre auf jeden Fall super, super hilfreich, ja. So ein bisschen ein Praktikum mal auf der anderen Seite zu machen.
Durchaus.
Medical Device Freiwilligendienst. Die MDCG-Guidance-Dokumente, wenn ich dir jetzt sage, MDCG, welches Gefühl ist das bei dir aus? Bist du da eher so, boah, ja, voll gut oder oh mein Gott, lass mich damit in Ruhe?
Wir wären gut beraten, wenn wir nicht so viele MDCG-Guidance-Dokumente hätten, aber dafür bessere. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die alle total Käse sind. Also es gibt sicherlich welche, die sind ganz gut gelungen, aber es gibt leider aus meiner Sicht einen Haufen, die nicht so gut gelungen sind, die teilweise auch Inkonsistenzen haben und sich gegenseitig widersprechen. Und das ist schon tragisch. Naja, man muss auch dazu sagen, dass ich es total schade finde, dass es so intransparent ist, wer an diesen Dokumenten so mitschreibt. Also es ist nicht transparent, wer in diesen einzelnen Arbeitsgruppen drin sitzt. Klinische Bewertung ist mein absolutes Lieblingsthema und ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, weitere Interessierte arbeiten auch an diesen Dokumenten mit. So wird es zumindest kommuniziert und ich bin schon seit Jahren super interessiert, aber da ist kein Weg, da reinzukommen. Ich finde, da sollte definitiv mehr Transparenz da sein.
Wo siehst denn du momentan den Goldstandard für die klinische Bewertung? In welchen Regularien? Ist es die FDA oder ist es eher das kanadische oder das japanische System?
Wenn man sich jetzt nach den europäischen Anforderungen richtet, dann kommt man super weit, aber dann gibt es nochmal extra Anforderungen in China, gibt in Brasilien was, es gibt an etlichen Orten dieser Welt kleine, aber feine Unterschiede. Dann gibt es von IMDRF auch ein Guidance-Dokument. Da finde ich auch wieder spannend, dass das MedDev 271 Revision 3 mal eine Kopie von dem IMDRF-Dokument war. Also da habe ich mich ehrlich gefreut, da habe ich gesagt, hey super, die Europäer, die ziehen hier voll mit bei internationaler Harmonisierung und als dann die Revision 4 rauskam, habe ich mich wieder an den Kopf gefasst und gedacht, Mensch, warum machen wir es denn jetzt wieder anders? Aber ja, so einen globalen Goldstandard gibt es eigentlich bislang nicht und deswegen bin ich ganz froh, dass da zumindest eine Initiative gestartet ist, dass es in die Richtung irgendwann gehen soll.
Jetzt muss ich schon eine Entweder-Oder-Frage stellen, obwohl das eigentlich am Ende erst kommt. MDCG rechtlich bindend oder nur eine Empfehlung?
Nur eine Empfehlung. Von hinten durch die Brust ins Auge.
Kommt das nicht drauf an, für wen?
Ich würde sagen nicht. Also steht eigentlich ganz klar drin, dass nicht rechtlich verpflichtend.
Sehen benannte Stellen gerne anders.
Sehen benannte Stellen gerne anders, weil zum Beispiel die ZLG den benannten Stellen sagt, liebe Leute, ihr setzt die bitte um. So, und deswegen sage ich von hinten durch die Brust ins Auge. Daher kommt dann im Grunde genommen die indirekte Verpflichtung dazu, sich danach zu richten.
Ich habe so diese Befürchtung, dass es egal ist, was wir tun, wir können es nicht richtig machen.
Ganz genau. Das ist so wie Topfschlagen. Ja, unter dem Topf liegt die CE-Kennzeichnung, aber das Problem ist, dass vor dir 100 Töpfe stehen und du weißt nicht unter welchem.
Eher so die Methode Hütchenspiel. Du hast drei Hütchen, unter einem ist die Kuller und du hast grundsätzlich immer die falsche.
Genau.
Gab es auch schon mal ein Feedback, was dich wirklich erschrocken hat?
Oh, erschrocken? Ich würde mal sagen, ja, sauer gemacht. Also wirklich echt sauer gemacht und ich bin eigentlich ein ganz, ganz ruhiger Mensch und schwer aus der Ruhe zu bringen. Danach hat es mich aber amüsiert. Das Beispiel war, da kam ein Abweichungsbericht zu einer klinischen Bewertung und da stand drin, dass keine Referenzliste in der Dokumentation enthalten war. Also Referenzliste sozusagen am Ende des Dokumentes, wo die ganzen zitierten Publikationen nochmal aufgelistet werden. Dann haben wir erstmal gedacht, hä, was ist denn da schiefgegangen? Ist irgendwie beim PDF-Erstellen was verloren gegangen und das wurde nicht mit abgeliefert. Dann haben wir nochmal in die Dokumente, die wir erstellt hatten, reingeguckt und die Liste war da. Und dann haben wir festgestellt, dass der Reviewer offensichtlich nach Reference List gesucht hat, wahrscheinlich per Stichwortsuche. Und unsere Überschrift war Bibliography. Und das hat er nicht gefunden. Ich will aber jetzt natürlich nicht irgendwie grundsätzlich alle benannten Stellen hier schlecht machen, ne? Also das sind Einzelfälle.
Hast du mal was gehört, ob man die klinische Bewertung einfach mal komplett durchgewunken hat von Anfang an ohne Rückmeldung?
Ja, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, das war irgendwie Anfang des Jahres, da habe ich das mal von einem Hersteller gehört, auch bei einem Seminar, was ich gegeben hatte. Und also ich persönlich habe es aber jetzt schon ewig lang nicht mehr gesehen. Als wir unsere Firma gegründet haben, da waren wir noch so unterwegs, dass wir wirklich sagen könnten, bei uns gehen alle durch ohne irgendwelche Rückmeldungen. Ne, also das haben wir wirklich jahrelang so hinbekommen und dann kam die MDR und dann ging es auf einmal gar nicht mehr. Also von daher, ich sehe das als heutzutage völlig normal an, wenn man halt einen Abweichungsbericht bekommt. Also als Dienstleister gesprochen, wir sehen relativ häufig klinische Bewertungen, die wir nicht erstellt haben, sondern die irgendwie aus anderen Händen kamen, die noch nicht up to task sind und die handwerklich schlecht gemacht sind. Von daher sind relativ häufig auch wirklich berechtigte Fragen drin. Das muss man auch dazu sagen.
Wo du gerade von handwerklichen Fehlern gesprochen hast, wo siehst du denn da den Hauptschwerpunkt?
Dass man einen Plan zuerst macht und dass das ein separates Dokument ist und dann hinterher einen Bericht erstellt, ey, das müsste mittlerweile wirklich bei jedem angekommen sein. War da aber nicht. Da war wieder alles in einem Dokument und wirklich auch kein roter Faden zu erkennen. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie sieht eine richtig schlechte klinische Bewertung aus? Also es gibt solche Dinge auch heute noch.
Dann wäre dann wahrscheinlich eher der Punkt, dass man nicht auf die Bewertung und den Plan selber guckt, sondern wahrscheinlich dann erstmal auf den Prozess und ob der Prozess überhaupt stimmt, oder?
Mal ganz ehrlich, bei den meisten Herstellern gibt es keinen Prozess für die klinische Bewertung. Da gibt es höchstens irgendwie Templates und ganz, ganz viel wird halt von extern gemacht und dann ist man immer schnell dabei zu sagen, na, dann brauchen wir ja keinen eigenen Prozess dazu. Ist aus meiner Perspektive No-Go und ich würde immer jedem Hersteller empfehlen, ihr müsst das wirklich selber in der Hand haben.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Details der klinischen Bewertung eingehen. Ein Thema, was mich nämlich sehr beschäftigt, ist das Thema Claims. Ich habe verschiedene Perspektiven gesehen. Es gibt benannte Stellen, die es akzeptiert haben, dass die Hersteller gesagt haben, wir haben gar keine Claims, wir haben nur Safety und Performance Features. Und es gibt benannte Stellen, die sagen, ohne Claims nehmen wir das Ganze überhaupt nicht an. Bist du der Claims-Befürworter oder eher ein Claims-Gegner?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also das erste Beispiel, was du gerade genannt hast, habe ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren nicht mehr gesehen, dass irgendwie eine benannte Stelle gesagt hat, ihr braucht keine. Von daher kann ich jetzt nur aus der Perspektive sprechen, ich sehe das immer, dass welche da sein müssen und dass dann auch entsprechende Nachweise erbracht werden. Dann kann man gerne noch differenzieren, sind das denn jetzt wirklich klinische Claims oder sind das irgendwelche indirekten Claims? Bei solchen Sachen kann man sicherlich unterscheiden. Oder sind das technische Claims, die man gar nicht anhand von klinischen Daten nachweisen muss, sondern da gehen auch nicht klinische Nachweise. Also da kann man sicherlich ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten mit in Betracht ziehen. Aber ganz ohne, würde ich jetzt sagen, nicht.
Mein Gefühl ist, dass die benannten Stellen auch ganz schön überreagieren, auch gerade was das Thema klinischer Benefit betrifft. Wenn man jetzt ein Fieberthermometer, was ist denn bitte der klinische Benefit für ein Fieberthermometer? Ja, man kann da sich sicherlich wahnsinnig viel überlegen, aber am Ende ist es halt einfach nur ein Fieberthermometer, was halt eine Temperatur misst.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Das ist dieses checklistengetriebene Arbeiten.
Ja.
Da würde ich mir auch häufig wünschen, dass man mal ein bisschen mehr die Kirche im Dorf lässt und Dinge, die einfach gehen sollten, auch einfach durchgehen lässt und nicht dazu beiträgt, dass dann Dokumentationen erstellt werden, die, keine Ahnung, ellenlang sind, nur um irgendwas, was in der Checkliste irgendwie drinsteht, dann in die Dokumentation mit reinzubringen. Also das halte ich auch wirklich für unnötig. Aber wie gesagt, das ist so der Trend, den wir ganz stark erleben.
Jetzt muss ich kurz meinen Faden wieder finden, weil wir verlieren ja immer Fragen zwischendurch. Jetzt war ja eigentlich in der Vergangenheit immer das Schöne, dass die klinische Äquivalenz zu einem bestehenden Produkt belegt werden konnte. Hast du in den letzten Jahren unter der MDR nochmal gesehen, dass es jemand versucht hat und auch damit erfolgreich gewesen ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir machen ja alles Mögliche an Produkten und das kommt schon noch vor. Allerdings muss man sagen, gerade bei den Hochrisikoprodukten, da wo diese massiven Einschränkungen für die Äquivalenz da sind, da ist es auf jeden Fall weniger geworden. Und wir haben leider auch schon Versuche mitgemacht, wo wir auch gedacht haben, das kriegen wir hin. Und dann hat es eine benannte Stelle am Ende aber so nicht akzeptiert. Und dann müssten wir zurückrudern.
Jetzt ist es in der MDR ja so beschrieben, dass wenn man die Äquivalenz zu einem anderen Produkt darlegen möchte, dass man Zugriff auf die technische Dokumentation des anderen Herstellers haben muss. Wie siehst du das? Ist das eine harte Anforderung? Ist es eine Fehlinterpretation? Ist es was, worüber die benannten Stellen hinwegsehen?
Nein, können sie überhaupt nicht, aber das ist ja auch wieder nur für die Hochrisikoprodukte zutreffend und das missverstehen, glaube ich, viele, weil die lesen die MDR und dann steht das da drin und das interpretiert man dann schnell mal so, als wäre es für alle Medizinprodukte so, ist aber gar nicht. Da muss man ganz vorsichtig sein und bei den Produkten, wo es nicht notwendig ist, Da braucht man den Zugriff auch nicht. Da gibt es nochmal ein extra MDCG-Guidance-Dokument zu, wo das nochmal klargestellt wurde. Das kam im November letzten Jahres raus.
Hältst du es noch für realistisch, ein neuartiges Medizinprodukt auf den Markt zu bringen, ohne eine klinische Studie durchzuführen?
Ein neuartiges Medizinprodukt ohne klinische Studie, wenn es ein niedriges Risiko hat, ja.
Es ist kein Klasse-1-Produkt, sagen wir jetzt mal Klasse 2a oder 2b.
Ja, also ich meine, man muss sich natürlich immer den spezifischen Fall angucken, ne? Und es gibt ja noch diesen Weg über Artikel 6110, also klinische Bewertung auf Basis nicht klinischer Daten. Und wenn man das entsprechend rechtfertigen kann, würde ich sagen, kann das auch bei einem Klasse 2a-Produkt innovativ gehen. Aber man muss sich, wie gesagt, immer den konkreten Fall angucken.
Einer der großen Fallstrecke, wo ich das Gefühl habe, dass der Hersteller auch viele an ihre Grenzen stoßen, sind die systematischen Literaturrecherchen.
Ja, ist auf jeden Fall eins der Themen, womit sicherlich die meisten zu kämpfen haben. Und wir gucken uns solche Themen natürlich auch immer ganz, ganz im Detail an. Und selbst wenn irgendwie schon Suchen durchgeführt wurden, finden wir meistens noch Möglichkeiten, die wirklich zu optimieren. Also das ist eine Kunst, würde ich sagen, das gut hinzukriegen.
Und warum ist es nicht ausreichend, einfach nur eine Suche in PubMed durchzuführen?
Man muss erstmal seine Anstrengungen dafür zeigen, dass man versucht hat, alle relevanten Daten zu identifizieren. Und nur mit PubMed alleine kriegt man es nicht hin. Das heißt, man braucht andere Datenbanken dazu. Und da muss man gucken, in welchen Datenbanken findet man für das Produkt die relevanten Daten. Das ist das eine. Man braucht letztendlich eine relativ breite Suche für State of the Art, wo man nicht auf das Produkt fokussiert, sondern wo man auch nach möglichen Alternativen guckt. Und dann braucht man eine ganz fokussierte Suche, wo man nach klinischen Daten von dem Produkt beziehungsweise, wenn man Äquivalenz nachgewiesen hat, vom äquivalenten Produkt sucht.
Was hast du das Gefühl, warum ist die Literatursuche so zeitintensiv und so aufwendig?
Boah, also wie gesagt, es ist eine Kunst, erstmal vernünftige Suchbegriffe hinzubekommen, damit man auf der einen Seite alles Relevante findet und auf der anderen Seite nicht eine riesige Trefferliste, die man nicht mehr handhaben kann. Ne? Und das ist immer so ein bisschen ein Balanceakt. Da muss man ja ein bisschen Erfahrung haben mit Sicherheit und sich aber auch immer in das Thema einarbeiten. Und das kostet halt auch Zeit. Und das vergisst man häufig, glaube ich, so ein bisschen, dass man erstmal verstehen muss, worum geht's denn hier eigentlich, bevor man vernünftig suchen kann. Das ist letztendlich das, was da an Zeit zu investieren ist. Und dann kommt am Ende schon was Vernünftiges raus. Und dann gibt's verschiedene Strategien, die man verfolgen kann. Man kann ganz komplexe Suchbegriffe bauen, wo man wenig Treffer am Ende hat, aber trotzdem alle relevanten. Oder man kann weniger komplexe Suchbegriffe bauen, wo man viele Treffer hat und dann mehr manuell durchgehen muss. Der Goldweg ist irgendwo dazwischen.
Jetzt habe ich in meiner klinischen Bewertung am Ende mal die Möglichkeit, unbeantwortete Fragen noch aufzulisten und zu schauen, welche Daten habe ich wirklich generieren können, welche fehlen. Wie ist das aus deiner Sicht? Was sind so typisch unbeantwortete Fragen, die Hersteller vielleicht als Inspiration nehmen können?
Da würde ich sagen, dass man sich so ein bisschen daran orientieren kann, was in dem IMDRF-Dokument zu PMCF-Studien steht, was auch sehr nah an dem MedDev-Dokument zu PMCF-Studien sich bewegt. Das ist zwar MedDev und damit eigentlich kein MDR-relevantes Dokument, aber trotzdem als Inspiration hilfreich. Und da steht eine Liste an Dingen drin, wann PMCF-Studien erforderlich sind. Und ich würde das aber so umdeuten, dass das eine Liste an Punkten ist, bei denen PMCF-Aktivitäten erforderlich sein können. Also nicht unbedingt immer Studien. Und das sind genau die Dinge, auf die man gucken kann. Beispiel Langzeitsicherheit eines Produktes, Langzeitleistung eines Produktes, offene Fragestellungen bezüglich Patientenpopulation, gibt es neue Indikationen, die gegebenenfalls im Feld draußen, in denen das Produkt angewendet wird, dass man nach solchen Sachen halt Ausschau hält.
Und ich habe das Gefühl, da tun sich viele wahnsinnig schwer damit. Was würdest du dir noch wünschen, was es als MDCG-Guidance-Dokument geben würde?
Boah, das ist auch eine ziemlich gute Frage. So spontan fällt mir da jetzt nichts zu ein. Und ich hatte ja gesagt, ich würde mir eher wünschen, dass es ein bisschen weniger wird. Und also wenn ich es entscheiden könnte, würde ich ehrlich gesagt einen Versuch unternehmen und sagen, so, jetzt haben wir so viele Guidance-Dokumente hier kreiert, jetzt lasst uns mal ausmisten.
Wenn jemand jetzt auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte jetzt anfangen, ich möchte eine klinische Bewertung schreiben. Ich habe aber gar keine Ahnung. Was würdest du der Person raten?
Man muss anfangen. Also man muss Learning by Doing machen in diesem Feld. Ein guter Start am Anfang ist natürlich, sich mit den ganzen Regularien erstmal zu beschäftigen. Und dann bin ich der Meinung, dass man nicht anfangen kann mit einem weißen Blatt Papier, sondern man muss erstmal existierende klinische Bewertungen sich vornehmen und lesen und verstehen, was da gemacht wurde. Und dann ein Praktikum bei der benannten Stelle, um mal zu sehen, wie die Prüfung einer klinischen Bewertung ist. Und ja, dann kann man, denke ich, versuchen, in das Recherchieren einzusteigen. Und dann wäre nächster Schritt, mal so einen Plan zu schreiben. Man braucht auf jeden Fall kompetente Unterstützung an der Seite und jemanden, mit dem man sich austauschen kann, weil so ganz alleine den Weg da reinzufinden, halte ich eigentlich für nicht machbar.
Glaubst du, dass sich das Berufsbild des Medical Writers in den nächsten Jahren ändern wird?
Ich denke schon, dass das passieren wird. Stichwort künstliche Intelligenz. Ich habe aber große Sorge im Moment, dass es sich zu schnell verändern wird und man nicht so richtig darauf achtet, was die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in dem Bereich ist. Das bestätigt sich letztendlich auch so ein bisschen dadurch, wenn man sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Das Problem, was ich jetzt bei solchen Tools wie ChatGPT und so weiter sehe, ist, dass die Ergebnisse, die dabei rauskommen, einfach immer unglaublich gut aussehen. Aber man weiß halt überhaupt nicht, ob es stimmt. Und wenn man es mal überprüft, dann findet man häufig, dass ziemlich viel davon halluziniert ist. Das hilft natürlich keinem. Und da, wie gesagt, ist meine Sorge und ich sehe das Risiko, dass vielleicht Leute, die das nicht so genau nehmen, solche Tools dann als Unterstützung nehmen und damit vielleicht auch kompetitive Preise anbieten können bei der Erstellung von Dokumenten. Und dass dann viel Zeug in Umlauf gerät, was nicht richtig dem Stand der Regularien und den Anforderungen, die wir eigentlich in der Medizinproduktewelt haben sollten, standhält.
Frag jetzt mal ChatGPT, in welchem Lied Udo Lindenberg über Baltimore singt. Das konnte es bis jetzt nicht richtig beantworten.
Das Ding ist, dass diese Ergebnisse, die da rauskommen, die sehen trotzdem cool aus. Und ich wette, die geben dir auch eine Antwort darauf, egal welche KI du nimmst, ne? Welches in welchem Lied von Udo Lindenberg Baltimore vorkommt. Aber ja, du musst es hinterher überprüfen oder du musst besser Bescheid wissen als die KI, damit du es überhaupt überprüfen kannst. Das heißt, deine eigene Einarbeitung oder den Aufbau des Verständnisses und der Expertise, der muss ja trotzdem da sein. Das wird dir die KI nicht abnehmen.
Ich sehe es ein bisschen kritisch, weil wenn ich die KI für die Erstellung einer klinischen Bewertung nutze, dann könnte das unter Umständen einen Einfluss auf die Darlegung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Medizinproduktes haben und damit müsste ich dann die KI auch validieren.
Nee, viel Spaß.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich dem 100% zustimmen würde, aber ja, dieses Gedankenspiel bin ich auch schon mal durchgegangen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es da benannte Stellen gibt, die, wenn sowas eingesetzt wird, dann da auch gerne eine Validierung sehen möchten.
Zumindest ist es eine Qualifizierung, die grundlegend ist.
Wenn jetzt Leute, die das nicht so genau nehmen, einfach solche Tools einsetzen und dann Dokumentation damit produzieren, wo auch gar nicht kenntlich gemacht ist, dass es KI generiert ist. Und das geht dann zu benannten Stellen, die vielleicht auch nicht so genau hingucken, die es leider Gottes immer noch gibt. Ich denke, da wird in den nächsten Jahren einiges passieren in dieser Richtung. Und das ist das, was mir wirklich Bauchschmerzen macht.
Was für mich interessant wäre, wenn man wissenschaftliche Publikationen hat, wo man einer KI sagen könnte, hey, such mir doch mal den und den Teil raus, fass die wichtigen Aspekte zusammen, was in dem Paper steht. Weil Paper lesen kostet halt immer unheimlich viel Zeit und geistige Ressourcen, erstmal die Sachen überhaupt zu finden, die man da haben möchte. Und ich frage mich, ob man das mit einer KI abbilden kann, weil die Art und Weise, wie die Artikel verfasst werden, wie die Informationen dort drin sind, ist überhaupt nicht standardisiert. Also jedes Magazin hat da seine eigenen Vorgaben, wie ein Artikel zu strukturieren wird, das unterscheidet sich da, aber auch die Qualität ist so unterschiedlich. Bei den medizinischen Papern ist es natürlich meistens so, dass im Abstract klar ist, was kommt halt in diese verschiedenen Sachen rein, aber schon alleine die Beschreibung der Methodik. Das ist ja teilweise so hanebüchend, dass es aus den Artikeln gar nicht rauszulesen ist. Du kannst es dir manchmal ableiten, interpretieren, aber es ist nicht explizit aufgelistet. Und solange wir keine Regeln haben, wie sowas publiziert wird, wie solche Sachen verfasst werden, können wir es natürlich auch nicht auswerten. Also weil einfach die Daten gar nicht vernünftig da sind. Die Daten haben keine richtige Qualität.
Man muss dann den Umweg mit dem Human in the Loop gehen und kann die KI vielleicht eine Vorbewertung machen lassen und dann muss man nochmal drüber gucken, ob das auch alles so stimmt. Und anhand davon kann die KI ja auch wieder lernen, besser werden in Zukunft. Aber ja, das ist das, was ich sagte, ne? Wenn man sich zu sehr drauf verlässt, dann wird halt Schrott produziert.
Jetzt würde ich noch gerne den Schlenker machen zu Raps. Wir haben es ja schon angesprochen. Du bist im Vorstand des German Chapters. Was ist ein German Chapter?
Das deutsche Kapitel. Komische Übersetzung. Nee, also wir sind ein Verein, den wir 2019 gegründet haben. Und RAPS kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist die Regulatory Affairs Professional Society. Ursprung in den USA. Eigentlich mal mit der Pharmawelt gestartet und mit der Idee, dass man die Regulatory-Leute an einen Tisch bringt, den Austausch fördert, überhaupt das Berufsbild dadurch auch ein bisschen mitformt, Weiterbildung unterstützt und letztendlich auch das Netzwerken. Genau das tun wir hier in Deutschland mit dem Germany Chapter. Wir organisieren Veranstaltungen, machen 3 bis 4 Mal im Jahr Nachmittagsveranstaltungen, wo wir dann Referenten aus unterschiedlichen Ecken zusammenbringen. Häufig versuchen wir so einen Mix aus Herstellervertreter, benannte Stellenvertreter, vielleicht noch jemand von einem Beratungsunternehmen, manchmal auch ein Behördenvertreter oder ein Anwalt. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen den Nerv getroffen. Wir haben das Gefühl, dass es sehr, sehr gut ankommt, dieses Format. Dann machen wir auch ab und zu noch Virtual Lunches, wo wir uns in der Mittagspause einfach mal eine Stunde einem Thema widmen. Und eine Sache, die auch ziemlich gut ankommt, sind unsere Stammtische, die wir zuerst in Hamburg, dann in Frankfurt, in München und dann in Berlin gestartet haben und mittlerweile in über 10 Städten sind, wo die Regulatory Quality Clinical Leute zusammenkommen und einen netten Abend zusammen haben.
Mich würde mal interessieren, was denn eigentlich so der Druckpunkt des Schuhs gewesen ist, zu der Idee zu kommen, eine deutsche Ausgabe des RAPS zu gründen.
Es war klar, in einer kleinen Gruppe von Leuten, die schon lange mit RAPS zu tun hatten, dass wir erkannt haben, hey, es gibt so viel Angebot von RAPS auf internationaler Ebene und alles ist auf Englisch und wir kennen so viele Leute in Deutschland, die gerne diesen Austausch hätten, aber die viel, viel lieber Deutsch sprechen. Und deswegen haben wir gesagt, wir schaffen jetzt hier einfach ein Angebot. Dann haben wir glücklicherweise den Zeitpunkt erwischt, wo RAPS aus den USA gesagt hat, Mensch, wir wollen in Europa ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen und wir unterstützen jetzt die lokalen Chapter in den Ländern. Und dann haben wir so ein bisschen Unterstützung am Anfang gehabt. Da gab es auch mal so eine Roadshow, wo dann Vertreter von RAPS USA auch bei Veranstaltungen mit dabei waren. Ja, so ist das letztendlich entstanden. Das funktioniert aktuell so, dass man erstmal so als so eine lose Gruppe anfängt. Das nennt sich dann Local Networking Group. Und wenn man die dann etabliert hat, dann bekommt man den Chapter-Status.
LNG, das klingt fast wie irgend so ein Treibstoff, ne?
Genau, der Treibstoff zum Chapter werden.
Habt ihr da ein spezielles Ziel oder seht ihr irgendwas, wo die Reise hingehen soll mit dem German Chapter?
Wir wollen auf jeden Fall, dass unser Netzwerk noch viel, viel größer wird, weil wir sehen ein enormes Potenzial in Deutschland. Und wir fangen jetzt so langsam an, unsere Fühler auch in Richtung Pharma wieder auszustrecken. Ich habe ja gesagt, RAPS hat mal im Pharma-Bereich angefangen, aber in Deutschland sind wir im Moment rein Medizinprodukte lastig und jetzt IVD schon so ein bisschen, aber eigentlich eher 95% Medizin. Produkte und wir wollen gerne in die anderen Bereiche auch reinkommen, weil auch gerade dieses über den Tellerrand gucken, was ich am Anfang erwähnte, ist super, super wichtig. Und auch mal von Medizinprodukten zu Pharma zu gucken, ist einfach sehr, sehr wichtig. Und wenn man das über solche Veranstaltungen hinkriegt, dann haben wir unser Ziel erreicht, auf jeden Fall.
Ich finde es auch sehr, sehr sinnvoll und wichtig, über den Tellerrand zu gucken. Allerdings habe ich auch in einem anderen Verein die Erfahrung gemacht bei Veranstaltungen, dass man nicht so sehr gerne über den eigenen Schüsselrand die anderen gucken lässt. Man will zwar über den Tellerrand gucken und sein Wissen irgendwie vielleicht auch erweitern, aber irgendwie ist es doch verdammt schwierig, weil alle auf ihrem Wissen sitzen und eigentlich redet keiner so gerne, sondern saugt gern lieber auf.
Wir haben jetzt etliche Leute dabei, die sehr bereit sind zu reden und Wissen zu teilen. Und ich glaube, da sind wir im Moment eigentlich, ja, also haben wir die Fahrt aufgenommen, dass das ansteckend ist.
Ist vielleicht auch ein qualitäterspezifisches Ding.
Ich weiß nicht, Jörg, ob du noch brennende Fragen hast?
Na, eine Frage hätte ich noch. Es gibt ja so mehrere Schnittstellenfunktionen, die gerade für Medizintechnik oder auch IVD-Hersteller doch recht wesentlich sind. Eine davon ist unter anderem die klinische Bewertung. Was siehst du denn da so als Spinne im Netz? Ist es eher die klinische Bewertung, ist es eher das Risikomanagement oder ist es eher das PMS-System?
Alles zusammen. Also es geht nichts ohne das andere.
Ja, stimmt.
Ich finde, es ist das Zusammenspiel von diesen dreien und eigentlich ja noch mehr. Aber wenn man mal diese drei in den Fokus nimmt, ist es einfach immens wichtig, dass die Prozesse im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind und dass die Leute miteinander reden. Und sind wir wieder bei dem Thema, keiner soll auf seinem Wissen sitzen und es nicht anderen preisgeben. Das ist in dem Fall hier umso wichtiger, weil Daten von dem einen Prozess in den anderen eingespeist werden müssen und gegebenenfalls Aktivitäten triggern, geht nicht ohne. Und dazu muss man reden.
Ich habe das Gefühl, Kommunikation ist das Thema der Menschheit und vor allem auch unserer Zeit. Und ich glaube, da kann uns auch keine KI dabei helfen.
Ja, richtig. Noch nicht.
Und jetzt kommen wir zum Entweder-Oder. Du kriegst von uns 6 Begriffspaare genannt und sollst dich so schnell wie es geht spontan für einen der beiden Begriffe entscheiden. Du kannst auch gerne sofort begründen, warum du dich für einen entschieden hast. Du kannst es aber auch so stehen lassen.
Okay.
Jörg, machst du die erste Frage?
Dann fange ich diesmal an. Literatur oder Test?
Literatur, weil ganz, ganz viel aus der Literatur rauskommen kann. Und ich denke, das ist das Thema, mit dem wir uns am meisten beschäftigen. Natürlich muss vorher getestet werden. Alles, was nicht klinisch geht, muss vorher laufen.
Daten oder Dokumente?
Daten, absolut. Wir müssen weg von diesem Dokumentendenken.
Nutzen oder Risiko?
Nutzen steht im Vordergrund. Da gibt es gar keine Diskussion.
Dann wird es aber schwer bei der nächsten Frage. Leistung oder Sicherheit?
Puh, ja, da wird es wirklich schwer. Sicherheit. Ich kann aber gar nicht so richtig sagen, warum ich das jetzt genommen habe. Leistung muss natürlich auch da sein.
Was nutzt die Leistung, wenn keine Sicherheit dabei ist?
Genau.
Nächste Frage. PMCF oder PMS?
PMS ist der Deckel über allem und da gehört PMCF dazu.
MDCG oder Common Specifications?
Common Specifications gibt's nicht. Falsch, es gibt natürlich ein oder zwei. Im Grunde genommen, ja, müsste es mehr geben, aber ich glaube nicht, dass so viele kommen werden, weil keiner da ist, der sich drum kümmert, dass die geschrieben werden.
Weiß jemand was von Gerüchten, ob da noch irgendwas in Arbeit ist?
Ich glaube zu wissen, dass nicht, weil keiner da ist, der sich drum kümmern kann.
Momentan hat ja die Kommission auch gerade erstmal mit anderen Sachen zu tun. Die wollte die MDR wieder mal ein bisschen renovieren und ein bisschen überarbeiten. Da darf man, glaube ich, auch sehr gespannt sein, ob da nun irgendwas verschlimmbessert oder verbessert wird.
Ich habe da einen Satz aus einem Lied von den Sternen, was ganz gut passt zu dem Thema. Die singen dann nämlich, es hat keinen Sinn zu warten, dass es besser wird. Das bisschen besser wäre das Warten nicht wert. Florian, vielen Dank, dass du zu Gast gewesen bist. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen in deine Arbeit, deine Sichtweise und vor allem auch in die Aktivitäten von Webs.
Hat mir super Spaß gemacht, bei euch zu sein und war ein super, super interessantes Gespräch. Gerne mehr.
Ich glaube auch. Also vielen Dank erstmal, dass du heute da gewesen bist. Und wenn man sich so deine Person anguckt und dein Leistungsspektrum, was du so alles auf dem Kasten hast, da denke ich, gibt's noch Potenzial für die eine oder andere Folge und ein paar Fragen sind auch übrig geblieben. Claudia, wir haben zwar heute keine Frage verloren unterwegs, ist mal eine ganz seltsame Sendung, aber...
Eine Frage möchte ich dir am Ende natürlich noch stellen. Du organisierst ja, wenn von Raps größere Veranstaltungen sind, immer einen Lauftreff, wo man sich natürlich jederzeit anschließen kann. Jetzt ist meine Frage, ist die Intention davon einfach nur... vor den Regularien wegzurennen?
Ja, dazu muss man richtig hart trainieren, weil die kommen mit geballter Kraft, die Regularien, und deswegen ist das Training unheimlich wichtig.
Damit einen die Regularien nicht plattwalzen.
So ist es.
Sehr schön. Und bevor jetzt hier eine große Dampfwalze kommt, sage ich den letzten Satz und mache dann jetzt mal aus.
Idee, Konzeption und Hosting, Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction, Jörg Brogmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.